Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, wir hatten wie angekündigt eine spannende Börsenwoche, diese Handelswoche jetzt gesehen. Und es waren natürlich die beiden Ereignisse, zum einen gestern die EZB-Sitzung und heute der große Verfallstermin an den Terminbörsen. Ich gehe auf beides gleich jetzt hier im ersten Teil bei der ersten Fragestellung ein. Und natürlich muss hier ganz weit im Vordergrund die EZB-Sitzung stehen, die ja gestern zumindest mal kurzzeitig den Deckel hat wegfliegen lassen bei den DAX-Notierungen und den DAX dann doch in etwas luftigere Höhen wieder katapultiert hat. Doch wer sich so die Handelssitzungen der letzten Wochen angeschaut hat, der sieht, dass das altbekannte Konsolidierungsniveau 15.750 bzw. 15.950 Punkten mit an der oberen Range weiterhin Gültigkeit hat. Da ist nämlich der DAX dann heute tatsächlich angestoßen und gestern eben nach der Zinsentscheidung konnte dieser Impuls dann losgetreten werden. Was ist passiert? Ja, die EZB hat die Leitzinsen um 25 Basispunkte angehoben und damit mindestens mal die Hälfte der Marktteilnehmer positiv oder negativ überrascht. Das kann man jetzt so sehen, wie man will. Zumindest mal die Kursreaktion positiv gewesen. Was war passiert? Ja, hier war halt im Vorfeld sich nicht ganz Einigkeit im Handel gewesen, ob tatsächlich eine Leitzinsanhebung kommen wird oder nicht. Jetzt hier im September viele, also 50% der Marktteilnehmer Minimum, sind mal davon ausgegangen, dass wir noch eine Zinspause sehen werden. Die andere Hälfte oder beziehungsweise etwas weniger als die Hälfte haben dann eben angenommen, dass es tatsächlich einen Zinsschritt geben wird. Dass es 25 Basispunkte sein werden Maximum, das war zu praktisch 99% klar. Also selbst die, die jetzt nicht mit einer Zinsanhebung gerechnet haben, die sind zumindest mal davon ausgegangen, dass wir spätestens im Oktober, November eine sehen. Das Ganze hat sich jetzt so ein bisschen verschoben, wenn man so will. Ich habe gestern geschrieben, die EZB hat hier eine Rolle rückwärts dahingehend vollzogen und das hat sie tatsächlich gemacht. Sie hat also hier einfach nochmal so ein bisschen vorgebaut und das ist ganz spannend. Wir sehen also tatsächlich die Bemühung der EZB wieder unberechenbarer zu werden. Das ist nämlich in den letzten Jahren nicht so richtig gelungen. Da war tatsächlich immer wieder natürlich zum einen der Ruf nach den Notenbanken da und die EZB ist diesen Rufen dann auch gefolgt. Und des Weiteren konnte man einfach aufgrund der konjunkturellen und der preislichen Faktenlagen ganz klar und ganz gut vorherbestimmen und antizipieren, wie eben die Zinspolitik sich gestalten wird. Und das hat natürlich den Notenbanken und insbesondere der EZB doch das Leben relativ schwer gemacht, weil natürlich die Marktteilnehmer hier so ein bisschen mit der Mohrrübe vor dem Esel oder vor der EZB entsprechend dann eben gelaufen sind und die dann hinterher traben mussten, ohne dagegen groß was zu machen. Jetzt hat man eben den Spieß umgedreht, jetzt hat man sozusagen die Möhre geschnappt, hat die dann jetzt den Marktteilnehmern vorgeworfen und die mussten hinterherlaufen. Und das war natürlich ganz spannend, weil zum einen natürlich der Überraschungscharakter da war, ja, aber auf der anderen Seite gehen jetzt die Marktteilnehmer erstmal davon aus, dass man jetzt eben eine längere Zinspause haben wird. Also hier auch ganz wichtig nochmal zum Anmerken, geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt tatsächlich schon den Zenit sehen und sofort die Leitzinsen wieder absenken werden, sondern wir werden zumindest mal auf diesem Niveau bleiben. Wir befinden uns momentan bei 4,5%. Das ist jetzt der 10. Schritt, den die EZB in Folge vorgenommen hat. Der Einlagenzins liegt derzeit bei 3,75 bzw. bei 4%, ist also auch um 25 Basispunkte angehoben worden und damit befinden wir uns zumindest mal auf dem höchsten Niveau seit dem Start der Währungsunion 1999. Also das ist schon ganz spannend, gerade für den Euro, also eine sehr, sehr spannende Situation. Er hat auch gleich zum Euro, zum US-Dollar und zu den anderen großen Leitwährungen reagiert. Hier sind also jetzt sozusagen die Zinsfantasien größtenteils ausgepreist worden, was ganz spannend war, dass Frau Lagarde nochmal darauf hingewiesen hat, dass man zukünftig bei der Festlegung der angemessenen Höhe und Dauer des restriktiven Niveaus wird die EZB oder der EZB-Rat auch künftig einen datengestützten Ansatz verfolgen. Da kann man sagen, da hat man so ein bisschen ins Buch der US-Fed reingeschaut und abgeschrieben. Das kann man ganz klar sagen, weil die Formulierungen sind hier quasi identisch. Das hat nämlich schon Jerome Powell bereits auch bei den letzten Sitzungen immer wieder gesagt, dass man hier wirklich ganz klar auf die Datensätze schaut. Sprich, wie entwickelt sich die Konjunktur und wie entwickeln sich die Preisniveaus beziehungsweise wie ist die Inflationsdynamik. Und danach wird man vorgehen. Also man hat so ein bisschen den Eindruck, dass jetzt hier die EZB versucht, diesen großen Abstand, den man zu US-Fed hatte, hier wieder aufzuholen. Man bläst also ins gleiche Horn und verfolgt die gleiche Strategie. Hat jetzt ein bisschen vorgebaut, damit man eben auch diesen Abstand eben zur amerikanischen Notenbank aufholen kann. Also von daher dann zumindest mal das aktuelle Niveau. Ganz spannend war auch, dass Frau Lagarde darauf hingewiesen hatte, dass der Preistrend, den wir momentan sehen, maßgeblich auch mit davon bestimmt wird, dass die Unternehmen ihre Preise höher annehmen, als es notwendig wäre, wobei natürlich auch mal ganz spannend ist, wie ist die Berechnung der Notwendigkeiten. Ich habe ja bereits in diesem Podcast schon des Öfteren darauf hingewiesen, dass genau das keine untypische Vorgehensweise ist. Da ganz klar, wenn jetzt ein Unternehmen höhere Kosten hat, sagen wir mal von 3%, dann wird das Unternehmen natürlich nicht 3% die Preise anheben, sondern vielleicht 4 oder 5%, vielleicht sogar auch höher, 6, 7 oder 8%, je nachdem, weil man einfach vorbaut, weil eben auch ein Unternehmer natürlich nicht weiß, wie sich Preisgestaltung weiter darstellt und natürlich auch die Profitorientierung da ist. Das heißt, natürlich wird man dann versuchen, in diesem Zuge die Preise halt einfach ein Stück weit über dem notwendigen Niveau anzuheben. Das hat natürlich auf der einen Seite, wie gesagt, der Profitorientierung ist dem Ganzen eben abzuverlangen, beziehungsweise auf der anderen Seite hat es natürlich auch als Begründung ganz klar herleitend eben die Maßnahme, dass man eben nicht dann 2, 3 Wochen später wieder die Preise annimmt, sondern einfach auch dann mal 6 bis 9 Monate Ruhe hat und einfach sagen kann, so, wir haben damals die Preise angehoben, unsere Kostenseite steigt zwar weiter, aber das können wir jetzt erstmal durch diesen kleinen Vorbau, den wir eben haben, entsprechend abpuffern. Deswegen, und das ist ja auch kein Geheimnis, sind eben natürlich Einzelhandelswerte, Konsumartikelhersteller interessant, weil natürlich diese Systematik dafür Sorge trägt, eben um diese Preisniveaus in dieser Range dann sozusagen einfach die Ergebnisse aufhübschen bzw. aufbessern zu können. Aber wie gesagt, wer den Podcast gehört, der dürfte nicht überrascht sein in dieser Phase. Also auch natürlich Bankenwerte dann gesucht gewesen, Versicherungswerte, die profitieren nämlich auch davon, wenn eben der Einlagenzins jetzt bei 4% liegt. Braucht ihr nur mal gucken, was ihr momentan eben an Einlagenzins bekommt, wenn ihr zur Bank geht und dort euer Geld, eure Liquidität anlegt, und genau dieser Zinsspread, der ist es dann, wovon natürlich die Banken zukünftig profitieren werden und das im Endeffekt die Ergebnisse aufhübscht. Das konnte man in der Vergangenheit bei den ganzen Ergebnissen, gerade bei den europäischen Finanzhäusern und Banken sehen, und demzufolge sind die Branchen dann natürlich davon stärker betroffen beziehungsweise dann eben profitieren davon. Ganz spannend natürlich jetzt auch die Frage, was passiert in der kommenden Woche bei der US-Fed-Sitzung, und da sieht die Situation zumindest mal eindeutiger aus. Also man rechnet wirklich ganz stark damit, dass wir eine Zinspause sehen werden. Wie ich habe bereits gesagt, die US-Fed ist hier weiter fortgeschritten, hat also hier schon vorgebaut. Man kann sich hier ein bisschen entspannter zurücklehnen, auch der Preistrend, die Preisdynamik, die wir in den USA sehen, nicht so groß und dramatisch ja ähnlich, aber nicht so stark wie in Europa. Das hat natürlich auch damit zu tun, weil wir hier einfach viel, viel verschiedene Volkswirtschaften haben, die alle ihre entsprechenden Inflationsraten anders berechnen. In den USA ist das ganze volkswirtschaftliche und Preisfeld wesentlich heterogener, weil natürlich nur ein Land, sprich eine Volkswirtschaft, eben berücksichtigt wird und dort natürlich auch der Messgrad ein anderer ist. Und das macht es dahingehend etwas einfacher. Spannend aber auch, weil natürlich auch hier die letzten Zahlen, die wir gesehen haben, ja, die waren, liegen natürlich weiter über dem Niveau von 2%, was im Übrigen auch die EZB und US-Fed gemeinsam haben, also auch hier acting in concert bei den Notenbanken, 2% ist sozusagen die Linie im Sand, da befinden sich aber beide Volkswirtschaften wesentlich drüber, das kann man wirklich so sagen, man liegt momentan ungefähr bei 4,3% auf Jahressicht in den USA und damit natürlich wesentlich über den 2%, das hatte auch zuletzt die Entwicklung der Preisdaten nochmal aufgezeigt. Hier sind insbesondere Mieten und natürlich die Energieträgerpreise, Kurs- bzw. Preistreiber derzeit. Wenn man sich eben auch die Rohölpreise ansieht, die ja jetzt auch gerade in den letzten Tagen stark angestiegen sind, ist hier die Frage, wie lange bleibt dieses Niveau? Auch ganz wichtig zu verstehen, es macht also wenig aus, ob die Rohstoffpreise im Endeffekt dann kurze Peaks ausbilden oder ob die eben wirklich neue Preisniveaus ausbilden. Weil wenn neue Preisniveaus ausgebildet werden, dann ist das preistreibend. Wenn aber nur so eine Peaks entstehen, das heißt, der Rohölpreis springt mal zum Beispiel auf, was weiß ich, jetzt 92 US-Dollar, geht danach aber wieder zurück auf 87, dann ist dieser Peak nicht so dramatisch zu sehen. Viel schlimmer wäre es sozusagen oder viel wichtiger oder nachhaltiger für die Preisentwicklung ist es, wenn der Rohölpreis entsprechend auf dem 90 US-Dollar Niveau verharren würde und da eben zum Beispiel mehrere Monate bleibt. Dann kann man wirklich sagen, da ist eine neue Preissensitivität bzw. eine neue Preisdynamik zu erwarten, und dahingehend also auch nochmal ganz spannend. Aber nochmal zurück zur US-Fed, also in der kommenden Woche wird da wohl wenig passieren. Man wird nochmal darauf hinweisen, dass man natürlich die Entwicklungen im Auge behalten wird. Ich glaube aber, hier ist man wirklich sehr, sehr vorsichtig, weil man eigentlich ganz froh ist, auch gerade von Seiten der US-Notenbank, dass eben die Zinsschritte, die man zuletzt vorgenommen hat, keine große abwürgenden Faktoren bzw. Anzeichen eben in der Realwirtschaft in den USA gezeigt haben, was aus meiner Sicht heraus auch sehr, sehr bemerkenswert bemerkenswert ist. Also das habe ich in dieser Form so bisher noch nicht wahrnehmen können. Ich erinnere mich so ein bisschen an 2001, 2002 zurück. Da hatte nämlich damals Alan Greenspan, der damalige Vorsitzende von der US-Fed, ebenfalls die Zinsen dramatisch angehoben. Und was danach kam, war wirklich eine handfeste Rezession. Wie erinnert euch, 2003 der DAX dann wirklich buchstäblich im Sturzflug gewesen mit den anderen internationalen Aktienindizes. Also das war sehr, sehr unschön, was da passiert ist. Und das sehen wir diesmal anders. Hat natürlich auch Globalisierungseffekte, die da eine Rolle spielen, als auch natürlich der starke technologische Charakter, der hier einfach dann auch so eine puffernde Wirkung hat, sowie, und das ist ganz spannend, deflationäre Tendenzen durch eben einen internationalen Arbeitsmarkt, der einfach aufgrund von zum Beispiel Remote-Arbeiten, also sprich, man kann sich Arbeitskräfte gerade im IT-Bereich aus Indien und aus anderen asiatischen Ländern holen, die dann eben günstiger sind als in den westlichen Industrienationen. Und das sind also alles ganz, ganz interessante Gegebenheiten, die einfach so ein bisschen dämpfende Wirkung eben haben und dafür Sorge tragen, dass die Unternehmen trotzdem noch entsprechende Gewinne ausweisen können. Ich gehe aber nachher in Teil 2 nochmal auf einige interessante Entwicklungen dahingehend ein, natürlich auch bei den großen Unternehmen, die ich dann hier entsprechend mitgebracht habe. Das ist die Frage, was war noch als wichtiges Ereignis zumindest in dieser Woche zu sehen? Heute natürlich der große Verfallstermin an den Terminbörsen, ganz spannend. Wir sehen keine großen Abverkäufe. Ich habe wirklich darauf gewartet, so ein bisschen, dass wir zumindest mal zur Mittagsauktion den einen oder anderen größeren Kursrückgang im DAX sehen würden, weil ich hier gedacht hätte, okay, man hat vielleicht diesen gestrigen Kursanstieg doch auf dem falschen Fuß entsprechend bekommen, aber dem war nicht so. Das heißt also, hier hatten bereits im Vorfeld schon die großen Investoren ihre Position entsprechend rübergerollt in den Dezemberkontrakt. Das heißt, heute eigentlich eher so ein bisschen Non-Event. Spannend wird nachher nochmal die Schlussauktion auf Xetra. Da werden nämlich die Optionen auf die Einzelaktien von den Indizes entsprechend, also auch von dem deutschen Aktienindex entsprechend abgerechnet. Und da könnte es nochmal zu der einen oder anderen Kursbewegung kommen. Heute auch schon so ein paar Aktien. Brenntag zum Beispiel relativ stark im Plus und eine Vonovia im Minus. Das sind alles so Bewegungen, die könnten eben tatsächlich daraus ableitbar sein oder daher ableitbar sein, dass dann hier und da die ein oder anderen Optionen entsprechend in die Preisrange gedrückt werden, wo eben dann der größte Profit für die Stillhalter in den Optionen, das sind meist institutionelle Anleger, entsprechend winken und die haben halt auch die Möglichkeit, natürlich aufgrund ihrer Buying- und Selling-Power dann eben die Aktien dorthin zu drücken. Die zweite Frage im Teil 1 hier von Come On ist natürlich, wie ist die Konjunkturentwicklung in Europa, China und den USA zu erwarten? Und da muss ich sagen, da bin ich auch gespannt, wie sich das Ganze natürlich entwickeln wird. Meine Meinung ist, dass wir hier eher verhaltenere Töne erwarten sollten. Das heißt nicht unbedingt richtig pure Molltöne, aber es wird eher eine düstere bzw. dunklere Seite der Partitur gespielt werden und das hat einfach damit zu tun, dass der Konsum weiter rückläufig ist. Wir haben zwar hier und da anziehende Einzelhandelsumsätze zum Beispiel in China gesehen, auch in den USA waren die wieder etwas fester, aber man muss hier wirklich vorsichtig sein. Es kommt eben wirklich darauf an, was wird eben konsumiert und in welcher Form und vor allen Dingen warum, was ist der Impuls und wir sehen hier keine Nachhaltigkeit, sondern immer wieder solche Peaks, die dann eben dafür sorgen, dass man immer so ein bisschen Hoffnungsschimmer hat, zumindest davon ausgeht, dass eine Stabilisierung eben stattfindet und danach gibt es ja nochmal den großen, ja, wie soll man sagen, Leberhaken oder entsprechend dann natürlich den Schlag in die Magengrube, wo man einfach sieht, dass hier der Konsument entsprechend doch eben vorsichtiger ist. Wir haben natürlich zwei Aspekte, die beachtet werden müssen. Zum einen, es ist einfach schlichtweg auch eine gewisse Sättigung zu sehen. Also die meisten Familien bzw. die meisten Konsumenten haben bereits Smartphones, TV-Geräte, Autos, verfügen also wirklich über das, was man dann eben noch groß als wichtiges, langlebiges Wirtschaftsgut bezeichnen kann. Und da ist natürlich dann im Endeffekt die Käuferschicht, die dann danach rückt, doch relativ dünn. Der zweite Punkt ist der, klar, wir haben Inflationstendenzen gesehen, die dafür Sorge tragen, dass einfach viele am Monatsende weniger Geld zur Verfügung haben. Das gilt sowohl für Europa als auch in den USA und dass da natürlich dann weniger konsumiert wird. Und in China ist es halt so, dass da eben der Immobiliensektor eine ganz, ganz wesentliche Rolle in der Familie oder beziehungsweise in der Gesellschaft spielt. Und wenn der natürlich in Flammen steht, dann werden viele Chinesen natürlich nicht anfangen und sich sozusagen dann ein neues Smartphone oder ein Auto kaufen, sondern eben sehen, dass man die Immobilien, die man hat, und das ist ganz spannend, in China ist es tatsächlich so, dass da der Trend zur Dritt- und Viertimmobilie geht. Das heißt also, chinesische Familien kaufen Zum Beispiel die erste Immobilie dafür für ihre Kinder, die zweite Immobilie wird dann eben für die Vermietung genommen, die dritte Immobilie wird dann für Verwandte genommen, die vierte Immobilie nimmt man für sich selbst. Also das ist tatsächlich so, da hat also der Stellenwert einer Immobilie eine ganz, ganz andere Bedeutung als jetzt zum Beispiel in Europa oder generell in den westlichen Industrienationen. Das hat nichts mit Zockerei an sich zu tun, sondern wirklich, das ist halt eine Sache, dass eben dieses sogenannte Betongold da eben traditionell eine ganz, ganz andere und viel, viel wichtigere Bedeutung hat und auch eben natürlich im Stellenwert, das heißt im gesellschaftlichen Stellenwert der Familien wirklich sehr, sehr wichtig ist, dass man eben sagen kann, die Kinder leben eben in eigenen Immobilien. Man selbst, wenn man dann eben in einer eigenen Immobilie lebt, dann wissen eben alle anderen, ah, okay, da sind also schon mehrere Immobilien vorhanden, weil man eben diesen Stellenwert selber in einer abgezahlten bzw. in einer eigenen Immobilie leben zu können, den stellt man eben so weit nach hinten, dass man vorher eben dann die bereits beschriebenen Runden im Immobiliensektor gedreht hat. Und das ist eben wichtig, um zu verstehen, warum eben der Immobiliensektor so maßgeblich ist und der eben natürlich auch das ganze Konsumverhalten steuert, die ganze Konjunktur generell sehr, sehr stark beeinflussen, warum auch die People Bank of China, das heißt natürlich die chinesische Notenbank, hier so hinterher ist, eben genau diesen Sektor so unter Kontrolle zu kriegen und hier eben sehr, sehr dämpfend und abfedernd im Endeffekt einzuwirken und halt viel, viel dafür tut, damit eben da nicht der Sektor in Flammen aufgeht, weil man natürlich immer wieder hört, na, warum wird da nicht einfach die Korrektur so eingeleitet, wie wir es hier auch gesehen haben, 2007, 2008, die Hypothekenbankkrise in den USA, da hat man ja auch nicht im Endeffekt dann groß Federlesen gemacht. Ja, man hat den Banken geholfen, aber insgesamt ist der Immobiliensektor halt doch sehr, sehr stark unter Druck gekommen. Das würde in China tatsächlich verheerende Wirkungen haben und die Folgen würden eben langfristig China wirklich einen absoluten Knüppel nicht nur zwischen die Beine geben, sondern eben auch nochmal ordentlich eine auf die Rübe. Also von daher ist eben die Wertstellung bzw. die Wertschätzung von Immobilien so groß und das sollte man sehen. Also man, wie ihr seht, wir haben hier also wirklich verschiedene Ausgangssituationen bei den einzelnen Volkswirtschaften. Das macht es eben auch so schwer, wirklich zu sagen, dass wir eben mit einer Konjunkturerholung, einer Stabilisierung tatsächlich rechnen können, weil eben die Einflussfaktoren, die Initialisierungen eben komplett andere sind und man hier nicht wirklich mit einem Kamm über alles im Endeffekt hinwegfegen kann, sondern wirklich immer wieder sehen muss, okay, die Einflussfaktoren sind eben so grundlegend verschieden, aber die Abstrahl- bzw. dann eben die Ausstrahleffekte und Zweitrundeneffekte, also dass eben Europa so abhängig ist von der Konjunkturentwicklung eben in Richtung Nordamerika und China, dass China natürlich auch abhängig davon ist, wie sich die Konjunktur in Europa und den USA gestaltet und dass natürlich die USA unheimliche Abhängigkeiten in Richtung Energieträger hat und natürlich auch als Absatzmarkt China. Das darf halt auch nicht vergessen werden. Da seht ihr schon, also die Globalisierung ist ja halt Segen und Fluch. Segen eben für die Stabilisierung und so ein bisschen den dämpfenden, deflationären Effekt eben gerade im Bereich der Lohnkosten. Ein Fluch eben dahingehend, weil man natürlich dann eben hier nicht mehr so einfach die Möglichkeit hat zu sagen, okay, der Binnenkonjunktur, die Binnenkonsum, der hilft eben, sondern man hat eben viele Einflussfaktoren, die man einfach schlichtweg nicht im Griff hat, also die man eben nicht beeinflussen kann, wo man eben auf Wohl und Wehe darauf eben abhängig oder davon abhängig ist, dass eben die anderen Volkswirtschaften diese entsprechend in den Griff bekommen. Last but not least in Teil 3, was auch ganz interessant ist, in den letzten Tagen haben sich mal wieder die warnenden Worte von immer mehr großen amerikanischen Investmentbanken gemehrt. Wir haben natürlich den Dauer, den Perma-Bären Morgan Stanley, hier den Chefstrategen, der wirklich darauf hingewiesen hat, dass er noch weiterhin ganz, ganz große Gefahren für eine massivere Korrektur im S&P 500 sieht. Er spricht davon, dass also durch entsprechende, nicht vorhersehbare Einflüsse, also sogenannte Black Swans, eben die Gefahr besteht, dass der S&P 500 um gut 25% vom aktuellen Niveau nochmal korrigieren könnte. Das ist natürlich schon eine ordentliche Ansage. Das ist Mike Wilson, der ja bereits schon seit Jahresanfang immer wieder warnend unterwegs ist. Wir haben aber jetzt auch JP Morgan momentan auf dem Parkett der Bären gesehen, die ebenfalls sagen, ist noch zu früh, hier wirklich einen Optimismus auszubrechen. Man ist nicht bullish für Anleihen, man ist nicht bullish für Aktien, sondern man will eben die Geldquote, den Cashbestand eher anheben. Hier soll die Cashquote von 4% auf 5% im Modellportfolio angehoben werden. Die Staatsanleihen hat man von 3% auf 2% reduziert. In der Allokation und auch bei den Aktien hat man entsprechend hier eben dann mit Vorsicht weiterhin sozusagen agiert, beziehungsweise darauf hingewiesen, dass hier tatsächlich der Drops noch nicht gelutscht ist und das Parkett im Endeffekt noch weiterhin sehr, sehr glatt sein kann. Also sehr spannend. Man sollte sich, wenn man in Aktien unterwegs ist, eher defensiv positionieren. Das ist also auch ganz spannend, was also da gesagt wird. Das heißt also wieder klassischerweise Energieunternehmen, Pharmaunternehmen, Versorger. Das sind so ein bisschen die klassischen defensiven Branchen. Zinssensitiv könnte natürlich auch spannend sein. Ich habe es bereits gesagt, Versicherer, Banken profitieren natürlich davon, wenn der Zinstrend in Richtung Kurs bzw. Zinsnorden ist. Und davon kann natürlich dann entsprechend auch nochmal profitiert werden. Also ihr seht schon, auch hier die großen Investmentbanken nicht wirklich super, super bullisch. Und von daher sollte man hier nochmal davon ausgehen, dass der September tatsächlich vielleicht nicht unbedingt der einfachste Monat wird. Ich würde auch nicht davon ausgehen, dass der Oktober im Endeffekt dann eben sehr, sehr einfach wird, sondern hier kommen natürlich dann die ganzen Abstrahleffekte aus den Quartalzahlen. Da gehe ich aber gleich in Teil 2 nochmal drauf ein, auf einige, die auch sicherlich ganz spannend waren. Und damit bin ich auch schon sozusagen mit der Überleitung zu Teil 2 von Come On. Ihr könnt also gespannt sein. Ein paar spannende Unternehmen sind dabei. Bleibt dran. Bis gleich. Macht's gut. Ciao, ciao. Herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr weiterhin dabei seid. Jetzt Minute 20 und da geht es um Apple. Und da muss ich sagen, mich hat es nicht überrascht. Apple ist für mich ein Unternehmen dahingehend als Phänomen eher auch zu betrachten, weil das Unternehmen eigentlich in den letzten gefühlten 10 Jahren nichts anderes gemacht hat, als immer wieder das gleiche Produkt in neuen Look mit weniger Funktion beziehungsweise dann eben mit mehr Kameras rausbringt, in diesem Fall hier das iPhone, beziehungsweise dann eben auch natürlich so ein bisschen, ja, die Trends verschlafen hat, teilweise einfach auch zu lange eben an den ja, alten Produkten festhält und demzufolge keine große Überraschung, dass also jetzt der lang erwartete Product Day, den wir gesehen hatten, und zwar am 12. September, eigentlich nichts wirklich Neues gebracht hat. Also eher ein Schlag ins Wasser war. Wir haben hier das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max gesehen, iPhone 15 und das iPhone 15 Plus, also im Endeffekt hier wieder die Neuerungen, die eigentlich überhaupt keine Neuerungen sind. Man hat, glaube ich, ein bisschen am Gewicht gefeilt wieder, man hat irgendwelche neuen Chips verbaut, man hat Siri etwas besser eingeschärft, aber insgesamt keine wirklichen großen Sprünge gemacht. Apple Watch 9 und die Apple Watch Ultra 2 wurden ebenfalls vorgestellt. Das war es aber im Großen und Ganzen dann auch schon. Und da muss ich ganz klar sagen, für mich ein Schlag ins Wasser, also von daher eher ein Non-Event, als wirklich, dass man eben sagen kann, hier wird wirklich ganz, ganz groß was gemacht. Ich würde aber nach wie vor so ein bisschen auf die Brille, auf die VR-Brille Vision Pro nochmal so ein bisschen schielen, die Richtung. Ich finde es ganz spannend, was da passiert. Ich würde mir aber wünschen, dass der mehr Drive reinkommt. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass man am Product Day vielleicht da schon mal so ein bisschen was nachlegt, ist aber nicht passiert. Ich bin gespannt, was da nochmal kommen wird und was da insgesamt der Konzern nochmal vorbringen wird. Das könnte nochmal so ein bisschen Game Changer werden, aber ich bin mir momentan auch nicht ganz sicher, ob das natürlich dann die großen und hohen Bewertungsstände, die wir derzeit sehen, hier wirklich rechtfertigen. Wir haben natürlich dahingehend auch gesehen, dass Apple seit Jahresanfang klassisch ein Problem hat, wenn natürlich die anderen großen Technologiewerte wie Nvidia, Tesla wieder, Amazon jetzt auf Rekordniveau und die anderen großen Social-Media-Giganten und Retail-Unternehmen wie eBay und Facebook wieder im Kurswert steigen, dann relativiert sich natürlich die Apple-Dominanz im Nasdaq 100. Das heißt, da wird natürlich dann entsprechend von den Investoren der ein oder andere Gewinn mitgenommen. Man schichtet dann um, kauft andere Unternehmen, die dann eben eine höhere Gewichtung haben, erreicht zum einen natürlich auf der einen Seite, dass man eine Diversifizierung vornimmt. Das heißt, man steht dann breiter im Markt einfach da. Und zum Zweiten kann man natürlich auch Gewinne mitnehmen, was im aktuellen Jahr sicherlich nicht ganz unwichtig ist. Gerade wenn man eben professioneller Vermögensverwalter oder halt institutioneller Investor ist, dann kann man davon ausgehen, dass es sicherlich den Kunden auch gefallen wird. Also von daher, Apple, momentan sehe ich keine großen Kurschancen, dass wir jetzt hier eine Outperformance sehen. Klar, zum Jahresende könnten wir wieder die klassischen Käufe eben sehen, weil man eben sagt, okay, eine Apple gehört ins Depot, ist ganz gut gelaufen und demzufolge positioniert man sich da drin, aber insgesamt ist das nicht intrinsisch, sondern wirklich eben durch Marktmechanismen, durch markthandelstechnische Ansätze eben ableitbar, aber weniger eben wirklich durch zum Beispiel bessere Gewinne oder höhere Gewinne, Tendenzen, Dynamiken und demzufolge eigentlich eher enttäuschend. Zweite Unternehmen sind die Cloudflare, ganz spannendes Unternehmen, die sind ein Reverse-Proxy-Dienstleister und das ist so ein Unternehmen aus dem IT-Security-Bereich, was ganz spannend ist. Man muss sich halt vorstellen, früher hat man eben sozusagen seine Internetseite zusammengezimmert, hat die ins Internet gestellt und dann hat man irgendwie versucht, die dann zu bewerben. Das Ganze ist natürlich dadurch professionalisiert worden, dass man eben durch Search Engine Optimierung, also SEO entsprechend, dann die Internetseiten über Google zum Beispiel besser vermarkten konnte. Dann hat aber Google irgendwann gesagt, ja Moment, das reicht uns nicht, nur wenn ihr uns dafür bezahlt, sondern wir wollen natürlich denjenigen, der dann eben diesen bezahlten Service ja in Anspruch nimmt über unsere Suchmaschine, der muss mehr einfach mehr Service, mehr Leistung bekommen. Das heißt, man hat dann dahingehend immer wieder die Barrieren und die Ansprüche höher gestellt. Es mussten schnellere Ladezeiten her, es mussten Sicherheiten her. Das heißt also, man musste entsprechend die Internetseiten, wenn man sich zum Beispiel einloggen konnte, über Sicherheitszertifikate, sogenannte HTTPS-Dienste dann entsprechend absichern. Man musste eben dafür sorgen, dass die Ladezeiten, wenn man Bilder drauf hat, entsprechend optimiert wurden und so weiter. Also Google hat hier wirklich schon eine hammerharte Politik auch betrieben, dahingehend, dass eben die Internetbetreiber, Internetseitenbetreiber hier also immer mehr Performance auch bringen mussten. Und das Ganze ist dann eingehend gegangen, dass man natürlich auch gesagt hat, auf der Sicherheitsseite, auf der Security-Seite, das ist wichtig. Und da kamen dann eben solche Unternehmen wie Cloudflare, die gesagt haben, passt auf, wir bieten euch Folgendes an. Ihr könnt eure Internetseite bei uns sozusagen lagern. Das heißt, wir machen einen Reverse-Proxy. Die Leute rufen zwar weiter an eure Seite auf, gehen aber vorher sozusagen nicht auf euren Server, sondern auf unserem Server, weil da nämlich die Seite abliegt, die wir dann immer wieder in revolvierenden Zyklen abchecken, ob noch alles okay ist, dann zur Verfügung stellen und dadurch werden die Ladezeiten schneller, dadurch wird die Sicherheit gegeben und das hat natürlich sowohl Google gefallen als auch den ganzen Nutzern und ist natürlich ein Service, der sozusagen diesen ganzen Trend, wie soll man sagen, nicht nochmal zusätzlich beflügelt hat, sondern eben auch noch weiter unterstützt hat und dadurch hat Cloudflare eigentlich eine sehr, sehr gute Performance insgesamt vollziehen können. Das Unternehmen hat jetzt 174.000 Kunden, hat auch ganz spannend eine sehr, sehr breite internationale Ausstellung, ist ein amerikanisches Unternehmen, macht da ungefähr 53% der Umsätze in den USA, aber eben auch 47% außerhalb der USA und das ist eigentlich ganz spannend. Also Cloudflare an dieser Stelle nochmal ganz interessant, wenn man im Bereich der IT-Security unterwegs sein will, dann sollte man hier und da vielleicht nochmal das ein oder andere Auge auf dieses Unternehmen haben, weil ich glaube, dass das eben wirklich zukünftig eine wesentliche Rolle spielen wird. Das heißt, dieser Trend ist nicht umkehrbar, sondern ganz im Gegenteil, wird noch mehr in den Fokus rücken. Das heißt, Cloudflare wird davon zukünftig noch mehr profitieren und demzufolge hier auch nochmal so ein bisschen die Erklärung, warum solche Unternehmen eigentlich spannend sind. Man darf also nicht vergessen, IT-Security ist nicht immer nur der klassische Virenscanner, den man eben vielleicht zu Hause auf dem Computer installiert hat, sondern eben auch solche Dienstleistungen, die man vielleicht im Vorfeld nicht so ganz versteht. Wenn man sich halt mit dem Thema Reverse-Proxy-Dienstleistung auseinandersetzt, dann ist das erstmal vielleicht ein böhmisches Dorf. Aber wenn man eben mal genauer reinschaut, was da eigentlich passiert und warum dieser Dienst so interessant ist, dann kann man eben auch verstehen, warum eben entsprechend die Aktien eigentlich auch eine gewisse Sexiness besetzen und man sich die ruhig mal anschauen kann. Sexiness hat auch die Emerson-Aktie bewiesen. Da ist nämlich ganz spannend, dass man hier dem Trend weiter treu bleibt. Das heißt, diese Day-One-Thematik, die ja Jeff Bezos seit Beginn an des Unternehmens ja auch immer gepflegt hat, die hat halt tatsächlich, oder ist DNA von dem Unternehmen geblieben. Und das ist ganz spannend. Da ist so eine kleine Nachricht, die so ein bisschen, so beiläufig eigentlich nur wahrgenommen ist. Die hat mich wirklich aufhören lassen. Amazon hat nämlich die Expansion nach Mexiko gemacht und zwar bietet man dort jetzt erstmalig ein Supply Chain bei Amazon an. Das heißt, das Unternehmen hat natürlich gesehen, hey, bei Covid-19 viele Lieferkettenstörungen. Das heißt, wir bieten anderen Unternehmen einfach den Service an, dass die unsere Supply Chain, also unsere Lieferketten entsprechend nutzen können. Wir nehmen dafür einen kleinen Obolus, dadurch gehen die Kosten runter. Die anderen haben dann unsere Lieferketten beziehungsweise können die entsprechend benutzen. Wir haben eine höhere Auslastung und das ist halt mega, mega spannend. Also man merkt auch hier wieder, das Unternehmen unheimlich untriebig und versteht es einfach, den Nerv der Zeit immer wieder zu treffen und das nicht unbedingt durch irgendwelche fancy und tollen, super neuen Technologien, sondern wirklich durch, Grundverständnisse, wie die Wirtschaft funktioniert. Und das hat man damals schon gesehen, als man eben die Retail-Seite geöffnet hatte, dass man eben Drittanbieter zugelassen hat, dass man eben Joblösungen für andere gegeben hat, dass man eben auch die Lagermöglichkeiten für andere zur Verfügung gestellt hat. dass man durch Amazon Web Service sogar in Vermarktungs- und Werbebereich reingegangen ist und so weiter und so weiter. Das Unternehmen ist unheimlich untriebig und zeigt es jetzt also auch wieder. Die Aktien ja auch mittlerweile wieder auf einem guten Kursniveau angekommen. Ich hatte ja bereits damals schon darauf hingewiesen, dass ich die Aktien nach wie vor interessant finde. Man muss mit Amazon rechnen. Ich war halt nur damals auch gespannt mit dem nach dem CEO-Wechsel, ob eben hier jetzt eben die Cloud-Sparte zu stark in den Vordergrund rücken wird, weil ja eben der neue CEO aus diesem Bereich kommt, oder ob man eben tatsächlich diese alte Strategie, die man eben bisher über Jahrzehnte ja schon mittlerweile eben gepflegt hat, ob man die weiter umsetzen kann. Und ja, hier kann man wirklich einen Haken hintermachen. Also Amazon, eine Aktie, wenn ihr die habt, weiter halten aus meiner Sicht heraus. Super, super spannendes Unternehmen und ansonsten immer wieder natürlich auch ein Watchlist-Kandidat. Kommen wir zum nächsten Unternehmen, die Salesforce-Aktie. Klassischer auch Softwareunternehmen, ERP-Bereich, Customer Relation Management Software wird eben auch angeboten. Also eigentlich ein super, super spannendes Unternehmen, sehr stark auch im Cloud-Bereich natürlich unterwegs. Und da waren natürlich die Zahlen von Oracle wichtig, nicht unbedingt das Gelbe von Ei. Oracle hatte hier eben gerade im Bereich des Cloud-Geschäfts nicht mehr so rosige Zahlen vorgelegt, wobei man das auch relativieren muss. Und deswegen habe ich die Aktien hier auch heute nochmal mitgebracht. Die Anleger zeigten sich eben nach den Zahlen von Oracle, nach dem Umsatzrückgang enttäuscht. Aber hier muss man so ein bisschen die Kirche im Dorf behalten, beziehungsweise ist das auch nochmal so ein schöner Rückschluss zu dem, was ich im Teil 1 gesagt habe, dass man wirklich hier aus meiner Sicht heraus sehr, sehr abgehobene Erwartungshaltung in manchen Bereichen hat. Man darf nicht vergessen, der Umsatzzuwachs bei Oracle im Bereich des Clouds beziehungsweise bei dem Lizenzgeschäft, Lizenzsupport, lag bei 50%. Das heißt also, man hatte hier beziehungsweise 30%, man hat im Vorquartal 50%, jetzt eben 30% noch auf 4,6 Milliarden US-Dollar steigern können. Und das ist natürlich eine Sache, wo man einfach sagt, das sind nach wie vor grandiose Zahlen. Ja, also 30% Umsatzzuwachs im Quartal, das ist wirklich brutal. Aber wer hier eben davon ausgeht, dass man eben immer wieder die 50% vorlegen kann, beziehungsweise hier weiterhin diese hohe Umsatz- und Zuwachsdynamik einfach eben entsprechend ausweisen kann, das ist einfach absurd. Also man muss eben davon ausgehen, dass natürlich eine Entdynamisierung stattfindet. Und dass man einfach hier auch wieder so ein bisschen zu einer Art, na nicht Normalisierung, kann man ja davon nicht reden bei diesen absolut guten Zahlen, aber dass man eben so ein bisschen auch die, wie gesagt, die Kirche im Dorf lässt. Ja, mittlerweile macht halt das Cloud-Geschäft, der Cloud-Service und Lizenz-Support-Bereich zusammen ungefähr 77% der gesamten Umsatz- bzw. Gesamterlöse des Oracle-Konzerns aus. Und aber das ist eben immer wieder ein gutes Beispiel, dass eben die Erwartungshaltung sehr, sehr hoch ist und dass sich natürlich das insgesamt auf den ganzen Technologiesektor überspiegelt bzw. abgefärbt hat und man einfach hier eine Situation vorfindet, die es einfach sehr, sehr schwierig macht, kurzfristig zu prognostizieren und antizipieren zu können, wie sich eben die weiteren Kurse im Nasdaq und im amerikanischen Technologiesektor generell weiter entsprechend entwickeln werden. Aber ich glaube, man ist eigentlich schon damit ganz gut auch beraten, wenn man eben dann auf die großen Namen, auf wirklich die großen Technologieunternehmen weiter setzt, weil die werden auch weiterhin federführend sein. Wie gesagt, die Zahlen von Oracle insgesamt wirklich gut, die Erwartungshaltung einfach höher. Ja, das kann eben passieren, aber eben, wie gesagt, da sollte man auch ein Stück weit die Kirche im Dorf lassen. Ein bisschen anders sehe ich es bei Nvidia, das ist ganz spannend, da sieht man es genau andersrum. Da ist also weiterhin die sehr, sehr hohe Erwartungshaltung, aber man muss sich halt auch so ein bisschen das Unternehmen mal generell ansehen. Ja, Nvidia, klasse Unternehmen, kann man auch nicht anders sagen. Wer die langfristig in seinem Depot hat, aus meiner Sicht heraus wirklich ein No-Brainer. Das Unternehmen hat es bewiesen, dass man tolles Management hat, dass man auf alle wichtigen Trends gesetzt hat und auch weiterhin setzt. Man hat also hier wirklich sich wirklich immer zum richtigen Zeitpunkt ideal positioniert, aber momentan ist aus meiner Sicht heraus hier wirklich ganz klar über das Ziel hinausgeschossen worden. Guckt man sich die insgesamte Bewertung mal an, dann hat man hier wirklich schon ganz, ganz harte Funde, die man eben im Endeffekt auch erstmal tragen muss. Eine Margensteigerung von ca. 100% auf 53% wird für das kommende Jahr angenommen. EPS-Wachstum von 450% auf 9,56 Dollar bzw. knapp 10 Dollar. Daraus ergibt sich ein KGV für das kommende Jahr, also für 2024 von 47, ein Kursumsatzverhältnis von 20,5. Also das sind alles Dinge, die einfach ganz stark aufzeigen, wie hoch auch hier der Erwartungswert ist und dass der eigentlich erwartungswert ist und dass der eigentlich kaum noch geschlagen werden kann. Also gerade bei der Margensteigerung von 100% auf 53%, das muss man sich halt auch mal überlegen. Ich meine, wir reden hier über Halbleiter, ja, die werden im KI-Bereich, im AI, also im künstlichen Intelligenzbereich angewandt. Die Nachfrage ist dann entsprechend hoch, sodass man hier natürlich dann auch höhere Preise nehmen kann und damit natürlich auch die Marge ausweitet, weil nichts anderes ist es ja. Die Marge ist ja das, was sie als Aufgeld über den Produktionskosten eben von den Kunden verlangen kann, weil die Nachfrage nach dem Produkt zu groß und so groß ist, dass die dann bereit sind, das zu zahlen. Die Frage ist natürlich zum einen, wie lange die Kunden das machen werden, zum zweiten, die Konkurrenz schläft nicht. Und das sind alles so ein paar Punkte, die man auch gerade im Halbleiterbereich immer wieder berücksichtigen muss. Hier sind sehr, sehr kurze Produktions- bzw. Innovationszyklen, so der sogenannte Schweinezyklus, der immer wieder zu sehen ist. Und bei Nvidia würde ich wirklich eher vorsichtig sein. Also wenn ihr die Aktien habt, auf jeden Fall mit einem engen Stop-Loss absichern. Auf der Watchlist auf jeden Fall behalten, aber ich kann mir vorstellen, dass wir hier gerade zum Jahresende nochmal die eine oder andere größere Korrektur nochmal vor uns haben werden. Also von daher bei Nvidia eher vorsichtig sein. Wie gesagt, insgesamt qualitätstechnisch kann man gar nichts anderes sagen. Es ist wirklich eher der Bewertungsniveau, wo ich momentan so einige Sorgenfalten habe, weil man einfach sagen kann, dass hier sehr, sehr viel vorweggenommen wird, sehr viel Vorschusslorbeeren im Endeffekt bezahlt werden und die Frage ist, ob die dann tatsächlich eingehalten werden können. Ich hoffe, ihr habt mir nicht auch zu viel Vorschusslorbeeren gegeben, weil wir gehen nämlich jetzt in Teil 3. Da gibt es dann drei der Top-Werte, die bei Envista gefragt nach und gesucht werden. Und ich habe nochmal drei Aktien mitgebracht, die bei der Comdirect relativ stark gehandelt worden sind. Bis gleich, macht's gut. Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko, ihr seid in Teil 3 von Come On, dem Börsenpodcast. Und da geht es natürlich um die drei der Top-Werte bei Envista, die sehr stark nachgefragt wurden. Da haben wir auf Platz 1 die Aktien von Vonovia. Vonovia, ein großer oder der größte deutsche Immobilienkonzern. Hier natürlich immer wieder die hitzige Diskussion, wann gehen da mal wieder die Kurse nachhaltig nach oben? Wann ist der Abschreibungsbedarf hier komplett eingepreist? Hat das jetzt Auswirkungen gehabt, dass die EZB erneut die Leitzinsen angehoben hat? Wie ist es generell um den deutschen Bau- und Immobiliensektor bestellt? Fragen über Fragen, Antworten werden fleißig bei Envista entsprechend im Board ausgetauscht. Die zweite Aktie, die Neel Asa, auch diese Aktie, Wasserstoffunternehmen, natürlich ganz stark und ganz heftig diskutiert. Wasserstoff ist ja nach wie vor ein Reizthema, so ein bisschen ähnlich wie Cannabis-Sektor zu sehen. Hier sind also immer viele, ja nicht nur, dass die Aktienkurse in Rauch aufgegangen sind, sondern natürlich immer wieder die Hoffnung, wann geht's hier mal los? Neel hat jetzt gesagt, dass man eben die Elektrolyse-Ansätze, die man eben entwickelt hat, eben auch in anderen Bereichen in der Industrie, in der Schwerindustrie eben anwenden will, dass man eben dort als Dienstleister auftreten will. Also alles Dinge, die sicherlich spannend sind, aber hier auch die Frage, wann wird das Unternehmen nachhaltig Gewinne ausweisen, wann werden die Aktien also auch hier mal entsprechend wieder ansteigen können. Wenn man sich halt auch ansieht, dass wir hier natürlich sehr, sehr hohe Verwässerungseffekte eben durch etliche Kapitalerhöhungen haben, die in den letzten Jahren durchgezogen wurde, sollte man halt ein bisschen vorsichtig sein. Also ein Unternehmen, was sicherlich sehr, sehr heterogen eben diskutiert wird, sehr ambivalent natürlich auch ist und dahingehend auch ein sehr starker Diskussionspunkt und Diskussionsthema bei Envista ist. Last but not least, die Aktien von BYD, Build Your Dreams, der chinesische Autobauer, hat ja auf der IAA in vielen Bereichen einfach überzeugt und geglänzt, gezeigt, dass man hier den Anschluss an Tesla eben bekommen hat, beziehungsweise sogar vorausgeschossen ist. Man hat in den letzten Monaten in Europa die Expansion angestrebt, über Schweden bis nach Deutschland ist man in die Märkte rein, man hat also sozusagen die Höhle des Löwen, den entsprechenden Zutritt jetzt gewagt und es ist natürlich spannend, wie sich das Ganze weiter gestalten wird, auch gerade natürlich immer wieder die Frage, wann geht es mit der Konjunktur in China los, dann würde natürlich BYD davon profitieren, aber aus meiner Sicht daraus weiterhin auch sehr, sehr interessantes Unternehmen und demzufolge wird das natürlich auch dort bei Envista sehr heftig und hitzig diskutiert. Bei der Comdirect die Aktien von Arm Holdings, tatsächlich heute der Umsatz, mit bei den ausländischen Aktien einer der größten gehandelten Werte. Das Unternehmen ja gestern per IPO an der Nasdaq bzw. New York Stock Exchange gelistet. 25% Kursaufschlag vom IPO-Preis konnte erzielt werden und unsere Kunden haben entsprechend auch agiert, haben dort sehr, sehr groß mitgewirkt und demzufolge dann die Aktien sehr stark gehandelt, demzufolge die Aktien bei uns, eben bei der Comdirect, auch bei den ausländischen Titeln unter den Top 5. Die Platz 2, die Aktien von Bayer, da ist natürlich die jetzige Diskussion, wie geht es mit dem Konzernumbau weiter, was wird der neue CEO, der jetzt 100 Tage im Amt ist, eigentlich machen? Und da hat man so ein bisschen den Eindruck, da hat er wahrscheinlich sein BWL-Heft aufgeschlagen, Seite 1, Restrukturierung eines Großkonzerns. Und wo ist man drauf gekommen? Richtig, auf den Stellenabbau. Also will man hier, was zumindest über das Handelsblatt heute bekannt wurde, im Bereich der auch der Management-Ebene Stellen abbauen, um eben Kosten zu reduzieren und die Bürokratie allgemein zu reduzieren. Ja, ob das jetzt der große Wurf ist, weiß ich nicht. Zumindest mal die Reaktion der Marktteilnehmer entsprechend verhalten. Aber nichtsdestotrotz die Aktien bei unseren Kunden sehr, sehr stark gehandelt. Last but not least, die Aktien von Kia gehen ebenfalls unter den Top-Werten heute zu finden. Ja, das hat einfach damit zu tun, der defensive Charakter von dem DAX 40-Wert ganz klar im Vordergrund. Man hat hier ein grundsolides Biotechnologieunternehmen, was eben gut Gewinne ausweist, eine hohe Gewinndynamik hatte. Und da sind einfach viele dabei, die sagen, hey, ich weiß momentan nicht genau, wo die Fahrt hingeht. Ich will aber trotzdem in irgendeiner Form davon profitieren. Demzufolge positioniere ich mich bei Kia gehen. Ich habe einen defensiven Wachstumswert in meinem Depot und damit weniger Sorgen, wenn man es mal so will. Vielleicht ist das zumindest mal eine Herangehensweise, auf jeden Fall die Aktien demzufolge dann unter den Top-Werten zu finden gewesen, heute bei den meistgehandelten Titeln, beziehungsweise bereits in den letzten Tagen. Ich bin durch mit der heutigen Folge. Ich bedanke mich, dass ihr mir zugehört habt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir die gerne. Lasst mir eure Themenanfragen zukommen. Ansonsten bin ich natürlich in der kommenden Woche wieder da und mit den beiden Podcast-Aufgaben auf die Ausgaben, zumindest mal für euch da, Come on Bergfesten, Come on der Börsen-Podcast. Ansonsten dürfte es in der kommenden Woche auch schon dann mit den YouTube-Formaten weitergehen. Am Montag denke ich nicht, aber zumindest mal Mittwoch gibt es vielleicht schon das Marktupdate live um 14 Uhr. Und mich würde es freuen. Ich bin gespannt, ob es soweit ist. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Genießt das Leben, lasst die Börse Börse sein an den Samstag und Sonntag und verbringt lieber die Zeit mit euren Freunden, Bekannten und Liebsten. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.